Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf, Offenbarung Kapitel 13, und ich lese den Predigttext ab Vers 5 bis Vers 7. Wir studieren ja schon seit etlicher Zeit die Person des Antichristen, des letzten Weltherrschers dieses Zeitalters, des bald zu Ende kommt. Und ich möchte, wie gesagt, Verse 5 bis 7 lesen, die wiederum von manchen Anhaltspunkten im Zusammenhang mit dieser Person sprechen. Es wird hier gesagt, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zu Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Sprachen und Völkerschaften. Soweit der Text. Drei Bücher in der Heiligen Schrift sprechen etwas ausführlicher über den Antichristen. Es ist erstens das Buch des Propheten Daniel. Dann spricht im Neuen Testament der zweite Thessalonicher Brief über diese Person. Und am ausführlichsten spricht dann die Offenbarung über diese Person der Trübsalzeit, den Antichristen. Und immer wieder habe ich mich persönlich gefragt, auch bei den Vorbereitungen zu diesen Predigten, auch zu der Predigt, für diese Predigt heute Morgen. Ich habe mich immer gefragt, warum wir als Christen alle diese, ich sag mal, präzisen Einzelheiten in Bezug zu dem Antichristen wissen müssen. Reicht es nicht nur zu wissen, dass er auftaucht, dass er in der Macht des Satans wirken wird, und das ist doch genug, damit hat er sich. Schließlich, und das ist mein persönliches Verständnis, schließlich sind wir als Gemeinde zu dem Zeitpunkt, wenn der Antichrist auf der Weltbühne auftaucht, wir werden weg sein. Ja, wir werden entrückt sein. So warum müssen wir diese Dinge, diese Einzelheiten über den Antichristen dann wissen? Nun ja, vor zwei Wochen habe ich ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Freund, der sich sehr mit der biblischen Prophetie auseinandersetzt, sich damit beschäftigt und dann auch darüber schreibt, und seine Artikel werden dann auch veröffentlicht in manchen Zeitschriften. Und ich habe ihm diese Frage gestellt, was seine Meinung darüber ist. Ich habe ihn gefragt, warum ist es wichtig für uns als Christen, diese Dinge, die über den Antichristen gesagt werden, zu kennen? Und seine Antwort hat mich erstaunt. Er sagte, es ist unter anderem so, damit wir als Christen erkennen, dass die Entrückung der Gemeinde vor der Trübsalzeit nicht ein Wunschdenken mancher Christen ist, sondern die klare Lehre der Heiligen Schrift. Ich war überrascht. Ja, aber mit dieser Überlegung bin ich dann, oder in diesem Gedankenrahmen, bin ich dann auch in den Text gegangen, ja, den wir eben gelesen haben, und ich habe manche sehr interessante Dinge herausfinden können, und diese Dinge, die ich herausgefunden habe, die will ich mit uns heute Morgen auch teilen. Bevor ich das aber tue, möchte ich mein Versprechen einhalten. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich ein bestimmtes Zitat suche, das seinerzeit ein Bürokrat der Europäischen Union gesagt hat, ausgesprochen hat. Und dieses Zitat habe ich tatsächlich letzte Woche auch gefunden. Und ich möchte das Zitat jetzt lesen. Der belgische Präsident, er ist eigentlich schon tot, Aber in den 70er Jahren gab es einen belgischen Premierminister, Henry Spaak hieß er. Und er ist in die Geschichte eingegangen als einer der Gründungsväter der Europäischen Union. Und das, was ich jetzt lese, das hat dieser Mann schon in den 70ern, Anfang 70ern gesagt. Hört mal genau hin. Er sagte, wir brauchen kein anderes Komitee, wir haben genug davon. Was wir wollen, ist ein Mann von der nötigen Statur, der in der Lage ist, alle Menschen zu vereinen und uns aus dem wirtschaftlichen Morast, in dem wir stecken, herauszuholen. Und dann sagt er Folgendes: Schickt solch einen Mann, und ob er ein Gott ist oder der Teufel, wir werden ihn annehmen. Und so wie ich das sehe, ihr Lieben, ist es nicht nur die Europäische Union, die auf solch einen Menschen wartet, sondern die ganze Welt. Die Welt ist angesichts der politischen, der sozialen, der wirtschaftlichen Probleme eigentlich ratlos. So, und anstatt in Buße sich an Gott zu wenden mit ihren Problemen, ja, wird die Welt sich an den Antichristen wenden, der in seiner übernatürlichen Vollmacht handeln wird und auch sehr große Versprechungen machen wird. Und das ist auch das nächste Merkmal dieser Person, das wir uns anschauen wollen heute Morgen. So sein siebtes Merkmal, auf das uns der Text hinweist, hier in der Offenbarung 13, ist seine oratorische Fähigkeit, oder ich sag mal anders, es ist eine Sprachbegabung. Ja? Ich lese Vers 5a, es wird gesagt, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redet. Das Wort Maul an dieser Stelle ist etwas missleitend. Ja? Wir lesen das Wort Maul, woran denken wir? An wen?
Ein Pferd.
Ein Pferd. An wen? An Löwen. Ja. Maul hat ein Tier, aber nicht ein Mensch. Ja, so ist ein bisschen missleitend. Wenn ich das Wort Maul höre, dann denke ich an das deutsche Wort oder den deutschen Begriff Großmaul. Kennt ihr das Wort auch? Großmaul. Habt ihr schon ein Großmaul erlebt in eurem Leben? Ich habe einen erlebt in meinem Leben. In der Schulklasse in Russland hatten wir einen gehabt. Sein Name war Worobjow. Er war der Kleinste in der Klasse, aber der hat ein Großmaul gehabt. Das war nicht zu fassen. Und die Sache mit dem Großmaul ist aber die, und das wisst ihr auch, niemand in meiner Klasse hat ihm irgendetwas geglaubt, noch diesen Menschen ernst genommen. Ja? Wir alle wussten, dass ein Großmaul genau das ist, ein Blasebalg mit viel Luft und keiner Substanz. So, das Wort in unserem Text ist eigentlich das schlichte Wort Mund und nicht Maul. Dasselbe Wort wird auch im Zusammenhang mit unserem Herrn Jesus gebraucht, wenn er seinen Mund auftat, um zu lehren. Würde euch je der Gedanke kommen, dieses Wort mit Maul zu übersetzen? Niemals. Ja? So, es ist nichts Verwerfliches, dass der Antichrist einen Mund hat wie ein Mensch. Es ist nichts Verwerfliches, dass er sich mitteilen kann, ja, wie andere Menschen auch. Der Text weist uns aber darauf hin, dass er mit seinem Mund arrogante, genau das Wort wird gebraucht, arrogant oder stolz, er wird stolze Worte reden. Und zudem wird er noch gotteslästerlich sprechen. Und das ist verwerflich. Nicht, dass er einen Mund hat, sondern was er mit diesem Werkzeug macht. So, mehr dazu, zu der Lästerung, das wird uns in Vers 6 gesagt. Wir kommen noch dazu. Aber ich möchte mit uns vorher noch was ansprechen. Was wir hier lesen in Vers 5, ist ein sehr bedeutendes Merkmal des Antichristen, auf das die Heilige Schrift uns immer und immer wieder hinweist. Schon im alttestamentlichen Buch des Daniel wird darüber gesprochen. Ich lese uns aus Daniel 7, Vers 8. Es wird Folgendes gesagt. Und siehe, dieses Horn, Antichrist, hatte Augen wie Menschenaugen und einen Mund, große Dinge zu reden. Etliche Verse weiter. Daniel 7, Vers 11 wird wiederum gesagt. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Daniel 7, Vers 20. Nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und einen Mund, das große Dinge redet. Daniel 7, 25. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen. Das ist doch bemerkenswert. Findet ihr nicht, dass die Heilige Schrift immer und immer wieder die Redebegabung und vor allem dieses lästerliche Reden des Antichristen unterstreicht für uns? Nun, wir wissen eins, lesend die Heilige Schrift. Wenn die Heilige Schrift das für uns macht, manche Dinge besonders zu unterstreichen, ja, mehrere Male zu erwähnen, dann müssen wir aufmerksam werden. Was bedeutet es, dass die Heilige Schrift nun mehrere Male darauf hinweist, dass der Antichrist ein geschickter Redner sein wird? Na, wir verstehen. Das ist eins der bedeutendsten, würde ich sagen, Merkmale dieses Menschen. Er ist ein vorzüglicher Orator, ja? So, die Bibel offenbart uns aber mehr in Bezug zu dieser besonderen Gabe des Antichristen. Schaut einmal in den Text. Wenn ihr aufmerksam den Text gelesen habt, habt ihr festgestellt, dass diese Redebegabung dem Antichristen gegeben wird. Wir lesen, und es wurde ihm ein Mund gegeben. So, wir fragen uns, wenn er es empfangen hat, ja, und jemand da ist, der ihm das gibt, wer ist derjenige, der ihm das gibt? Etwas weiter, in Vers 5 wird diese Wortwendung noch einmal gebraucht, genau dasselbe. Und es wurde ihm jetzt aber Macht gegeben, Krieg zu führen und so weiter. Wenn wir weitergehen, Vers 7, schaut einmal, genau dasselbe Wort wird noch zweimal gebraucht. Ihm wurde Macht gegeben. Zweimal. Von wem? Ja? Wer gibt, wer befähigt, den Antichristen, um gegen Gott zu sprechen und dann die Macht zu haben, eben die Heiligen zu überwinden? Was bedeutet das? Das werden wir gemeinsam ansprechen. Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich uns ein sehr interessantes Zitat lesen aus einem Buch, das der Prediger mit dem Namen Erwin Lutzer 2016 geschrieben hat. Das Buch ist noch nicht in das Deutsche übersetzt. Es sollte, denke ich, ist ein sehr gutes Buch. Und es heißt Hitlers Kreuz, wie das Kreuz missbraucht wurde, um Hitlers nationalsozialistische Agenda zu fördern. Ich habe nachgeschaut. Man kann das Buch bei Amazon bestellen und es hat für $10, ist gar nicht teuer, und es hat 4,7 Sterne. So, auf Seite 83 schreibt Erwin Lutzer Folgendes. Er schreibt, Erwin Pretsche war es gewesen, der Hitler mit psychedelischen Drogen bekannt machte. Also mit psychedelischen Drogen, das heißt, das sind Drogen, die Visionen hervorrufen. Er schreibt weiter, die bekanntlich gewaltige Visionen hervorrufen und erhöhte geistliche Wahrnehmungen ermöglichen in einem Menschen. So, man wird auf eine andere Stufe befördert durch diese Drogen. Auf dieser Weise war er, Hitler, in der Lage, Dinge zu tun, von denen er glaubte, dass das Schicksal ihm diese Dinge auferlegt hat, zu tun. Er schreibt weiter. Selbst solche, die Hitler persönlich kannten, wussten sehr genau um seine okkulten Kräfte. August Kubitschek. Das ist ein österreichischer Musiker, ein Dirigent. Er war ein Freund Hitlers seit seinen Teenagerjahren. Er sagte Folgendes oder schrieb Folgendes. Er hat ein Memoir geschrieben, ein Buch geschrieben über seine Zeit, seine Freundschaft mit Hitler. Er schreibt Folgendes. Wenn Hitler sprach, war es, als ob jemand anders durch ihn redete. Es war nicht so, dass der Sprecher von seiner eigenen Beredsamkeit berauscht wurde. Ich fühlte, als ob Hitler selbst überrascht war, zu hören, was aus ihm heraussprudelte. So, ihr Lieben, Adolf Hitler war ein im Okkultismus verwickelter Mensch gewesen. Das ist nachweisbar. Deshalb, wer hat ihn befähigt, ein ganzes Volk zu betören mit seinen Reden und mit seinen Taten? Und die Antwort ist einfach. Es war Satan selbst gewesen, der ihn dazu befähigt hat. Aber ihr Lieben, aber, und das ist ein großes Aber, wer hat Adolf Hitler es erlaubt, seine übernatürliche Begabung, die aus dem Okkultismus stammte, für eine Zeit lang auszuüben? Es war Gott selbst. Und wir wissen es. Gott selbst erlaubte diese furchtbare Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland, um den nächsten Meilenstein seines Plans mit seinem Volk Israel zu erreichen. Mit Sicherheit. Für 2000 Jahre seit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels in Jerusalem lebte das Volk Israel in der Zerstreuung. Und es war nach dem Zweiten Weltkrieg erst 1948, dass schlussendlich Israel zurückkehrte in das Land, das Gott ihnen gegeben hat und als eine Nation wieder auferstanden ist, genauso wie Gott es durch die Propheten versprochen hat. So, Gott selbst gebraucht einen in dem Okkultismus verwickelten Menschen, um die nächste Phase, um den nächsten Meilenstein seiner Absicht mit seinem Volk zu erreichen. Und genau das haben wir in unserem Text. Gott gebraucht den Antichristen für seine Absicht. So, die Redegabe des Antichristen, auch wenn sie einen, ich sag mal, okkulten Hintergrund hat, oder haben wird, Gott ist es schlussendlich, der es erlaubt, dass der Antichrist diese gebrauchen kann. Schaut einmal, wenn gesagt wird in unserem Text, dass die Herrschaft des Antichristen sich begrenzt auf 42 Monate, das sind 3,5 Jahre, dann wird uns deutlich, dass Gott selbst es sein muss, der dem Antichristen diese Zeit setzt. Wenn es nach Satan gehen würde, dieser hätte am liebsten, wenn die Herrschaft des Antichristen oder dass die Herrschaft des Antichristen nie aufhört. Gott ist es also, der schlussendlich in seiner Souveränität dem letzten Weltherrscher der Menschheitsgeschichte seine Eskapaden, sage ich einmal, für eine Zeit lang erlaubt. Gott setzt ihm Grenzen. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass alles in der Menschheitsgeschichte und alle Persönlichkeiten der Weltgeschichte, gewaltigen Persönlichkeiten der Weltgeschichte, wie Nebukadnezar, wie Alexander der Große, Hitler, Stalin, Erdogan, sich nach dem Plan Gottes für die Menschen richten. Gott ist es, der diese Menschen in seiner Souveränität gebraucht, um zu seinem von ihm selbst festgesetzten Ziel zu kommen. Und mit dem Antichristen ist es genauso. Das, ihr Lieben, ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. So, nichts, gar nichts entgeht seinem Zugriff. Und wenn wir zu diesem Gott gehören, weil wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben und dann seine Kinder geworden sind, und uns versichert wird in der Heiligen Schrift, dass unsere Zeit in seinen Händen steht, dann können wir das ruhig glauben. Meine Zeit steht in Gottes Hand, in Gottes Händen, Corona oder nicht. Denken wir, dass Gott, unser Vater, von dem Virus überrascht worden ist? So, wir kommen zu dem nächsten markanten Detail des Antichristen, das uns auch in dem 5. Vers mitgeteilt wird. Es ist der Hinweis, dass die Zeit der Autorität oder der Wirksamkeit des Antichristen begrenzt ist. Vers 5b, wir lesen, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. So, welche 42 Monate sind das? Das sind die letzten 42 Monate der Menschheitsgeschichte, bevor Jesus Christus wiederkommt, um sein tausendjähriges Reich aufzurichten. In der Bibel haben wir drei verschiedene Begriffe für diese Zeit. Ja, einmal wird von 1260 Tagen gesprochen. Dann wird von 42 Monaten gesprochen und dann wird von 3,5 Jahren gesprochen. Aber immer ist dieselbe Zeit gemeint. Es ist der letzte Abschnitt, ja, der Trübsalzeit. Die Trübsalzeit dauert 7 Jahre und der letzte Abschnitt der Trübsalzeit 3,5 Jahre. Man geht immer davon aus, dass hier der hebräische Kalender gemeint ist, der 360 Tage hat. So, alle diese drei Zeitangaben in Tagen, Monaten und Jahren sprechen immer von derselben Zeit. Wie gesagt, es ist die letzten 3,5 Jahre der Trübsalzeit. Wir sehen also diesem Verse nach, dass nicht nur unsere Zeit in Gottes Händen ist, sondern auch die Zeit des Antichristen, ja? Dem nur 3,5 Jahre gegeben werden, um sich auszutoben in seinem Wahnsinn der Rebellion gegen Gott. So, wir kommen zu dem nächsten Merkmal des Antichristen in unserem Text. Und die Schrift spricht von der Lästerung oder Blasphemie dieses Menschen in Vers 6. Ich lese den Vers 6 noch einmal. Und es tat sein Mund, eigentlich Mund, das ist das Wort, was hier gebraucht wird, auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. In manchen Übersetzungen wird gesagt, sein Zelt oder Gottes Zelt. In manchen Übersetzungen, wie bei mir, wird gesagt, es ist das Heiligtum. Ja? Ich werde gleich darauf zurückkommen, aber das ist sehr, sehr interessant, was hier gesagt wird. Der Antichrist lästert also nicht nur Gott und seinen Namen, das ist für ihn nicht genug. Er lästert dazu den himmlischen Tempel, das ist gemeint, der himmlische Tempel. Ja? Und ebenso lästert er über diejenigen, die im Himmel wohnen. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist eigentlich wandeln. So, wer ist das? Das sind die Engel, das ist die Gemeinde Jesu Christi und das sind ebenso die Märtyrer der Trübsalzeit, deren Seelen schon vor dem Thron Gottes sind, der Schrift nach. Ich will uns auf etwas aufmerksam machen im Zusammenhang der Lästerung, bevor wir weitermachen in unserem Text. In unserer westlichen Kultur wird ja immer wieder der Name Gottes von Menschen, die nicht glauben, selbst die sagen, die glauben, oft sehr, ich sag mal, unvorsichtig gebraucht. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja? Und das ist gelinde ausgesprochen. Manche Menschen fluchen und gebrauchen den Namen Jesu. Und das hat mich immer gestört und stört mich immer noch. Und ich fand es aber sehr, sehr interessant, dass in unserer westlichen Kultur nie der Name Mohammeds oder der Name Buddhas oder von Hare Krishna in einem Fluch gebraucht wird. Habt ihr das schon mal gehört? Noch nie gehört. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Die eine Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, war diese. Möglicherweise hat das mit der Kultur zu tun. Ja, was wissen wir hier lebend in der westlichen Welt über diese anderen religiösen Führer? Deshalb gebrauchen wir oder die Menschen leben hier im Westen den Namen dieser religiösen Führer nicht als Fluch. Das ist Quatsch. Ja, das hat mit der Kultur nichts zu tun. Wir werden sehen. Warum nicht? Mein anderer Gedanke oder meine andere Antwort war diese. Ich dachte, dass die Menschen lebend hier im Westen sehr vorsichtig sind mit dem Namen zum Beispiel des Propheten Mohammed. Weil sie Angst haben, genau dasselbe Schicksal zu erleiden, wie vor einer Woche, denke ich, war das mit dem Lehrer in Frankreich. Habt ihr davon gehört? Der erstochen worden ist, er wurde enthauptet. Und die Angst ist eine gute Motivation, etwas nicht zu tun. Ja, wir verstehen das. Aber das ist eigentlich nicht der wahre Grund, warum der unregenerierte Mensch den Namen Gottes und den Namen des Herrn Jesu so leichtfertig gebraucht und missbraucht. Die Erklärung finden wir in der Schrift. Ihr Lieben, seit dem Sündenfall ist in dem Herzen des natürlichen Menschen die Rebellion gegen Gott verankert. Und aus dieser Rebellion heraus missbraucht der unregenerierte Mensch den Namen Gottes. Das ist etwas Natürliches für ihn. Er spricht oder entspricht, sollte ich sagen, seiner gefallenen, rebellischen Natur, den Namen Gottes zu lästern. Er kann nicht anders. Und das ist die biblische Erklärung dieses Phänomens der Lästerung. Der in der Rebellion gegen Gott lebende Mensch kann nicht anders. Er lästert Gott. In Deutschland habe ich eine Zeit lang als Vermesser gearbeitet. Und die Vermesser sind in ihrem Sprachgebrauch nicht so rau wie die Maurer zum Beispiel. Ich habe Maurer auch erlebt. Oh, ihr Lieben, da muss man einen Gehörschutz tragen, wenn man unter diesen Menschen sich befindet. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch hier und da erlebt, immer wieder, dass meine Kollegen den Namen des Herrn Jesus missbraucht haben. Und erstens haben sie es nicht gemerkt. Ich habe es gemerkt. Und ich habe sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Und bei einem, kann ich mich erinnern, habe ich Folgendes gesagt. Er hat wieder den Namen Jesu in einem Fluch gebraucht. Ich habe ihm Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, mit deinem leichtfertigen Reden verletzt du meine religiösen Gefühle. Ja? Da war er erstaunt. Religiösen Gefühle, was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, Jesus Christus ist mein Herr und es verletzt mich persönlich, wenn du abfällig seinen Namen gebrauchst. Und er hat schon gedacht, der hat die Schraube locker in seinem Kopf. So, er lachte ein bisschen verlegen. Aber dann fügte ich Folgendes hinzu. Ich sagte, stell dir vor, ich würde den Namen deiner Mutter in einer leichtfertigen Art und Weise in einem Fluch gebrauchen. Wie würde dir das gefallen? Das hat ihm zum Nachdenken gebracht, ja. Und nachdem ich das angesprochen habe, hat er sehr drauf geachtet, dass er, wenn er böse war oder irgendwas nicht funktioniert hat, dass er in seinem Fluchen den Namen Jesu nicht mehr gebraucht hat, ja. Oh, er hat immer noch geflucht, aber er war sehr, sehr vorsichtig, ja, mit dem Namen Jesu. Und das, was wir erleben, manche mehr, manche weniger, ja, dass eben der Name Jesu missbraucht wird. Ich habe schon gar von Menschen, die sagen, dass sie Christen sind, gehört, dass sie wirklich leichtfertig den Namen unseres Herrn gebraucht haben in einem Gespräch und das passt nicht in das Leben eines Christen, wenn er sagt, der Herr Jesus ist sein Heiland und Herr, dass er so leichtfertig diesen Namen gebraucht. Aber das, was wir erleben, dass die Menschen den Namen Jesu missbrauchen, ist nichts anderes als ein Beweis der Existenz Gottes und der Beweis auch des Falles des Menschen in Sünde, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, der nun in seiner Rebellion gegen Gott gar nicht anders kann, als den Namen Gottes zu missbrauchen. So, unser Text versichert uns, dass der Antichrist nicht nur Gott lästert, sondern auch den himmlischen Tempel und auch diejenigen, die im Tempel leben. Ja? Achten wir, dass nicht gesagt wird, dass er diese Dinge leugnet. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Er weiß ganz genau, was die Realität ist. Er kann die Realität Gottes nicht leugnen. Aber er lästert es. Das ist das nächstbeste, sage ich mal. Ja? Aber nicht nur das. Die Antwort ist auch darin zu sehen, dass eben der Satan, der sich des Antichristen bemächtigt hat, wie seinerzeit der Satan des Judas bemächtigt hat, er wurde ja aus dem Himmel rausgeschmissen. Ja? Und das gefällt ihm gar nicht. Und deshalb lästert er diejenigen, die im Himmel verbleiben durften, im Gegensatz zu ihm. Er wurde ja aus dem Himmel rausgeworfen. So, er kann diese Realität nicht leugnen. Das nächstbeste ist, diese Dinge zu lästern. Und wie gesagt, weil der Antichrist angefeuert ist von dem Satan, er wird es auch tun. Und die Weltmenschen, weil das ihrer gefallenen Natur entspricht, ihnen wird es sehr gut gefallen. Lass uns das nächste Merkmal des Antichristen anschauen, auf das unser Text uns hinweist. Und das ist der Hinweis, dass der Antichrist gegen die Heiligen Krieg führt, um sie zu überwinden. Vers 7a. Uns wird gesagt, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Das Wort überwinden an dieser Stelle ist das griechische Wort Nikosai. Es bedeutet besiegen oder siegreich sein. Wir alle kennen die Schuhmarke Nike. Ja, und der Name Nike kommt aus dem Griechischen. Und genau dieses Wort wird hier gebraucht und mit überwinden übersetzt. Ja, Nike meint eigentlich Sieger, Überwinder. Und in der griechischen Mythologie ist Nike oder Nike, ich weiß gar nicht, wie man das richtig betont, die Göttin des Sieges. Und das Zeichen von Nike, ja, der Swoosh, erinnert ihr euch? Ja, hat auch eine Bedeutung. Es hat mit der Schnelligkeit dieser Göttin zu tun, mit dieser Göttin des Sieges. So, die Zeichen haben eine Bedeutung. Alle Zeichen haben eine Bedeutung. Stellt euch vor, ein Polizist hält euch an. Ihr seid beim Stoppschild nicht stehen geblieben. Und er wird euch fragen, hast du das Schild nicht gesehen? Welches Schild? Naja, das Stoppschild. Oh ja, ich hab's gesehen. Und der Polizist fragt euch, naja, was bedeutet dieses Zeichen? Es hat eine Bedeutung. Und ihr ihm sagt, es hat überhaupt keine Bedeutung. Habt ihr schon verspielt. Er wird euch den Führerschein wegnehmen und euch wieder zur Führerscheinprüfung schicken. Jedes Zeichen hat eine Bedeutung. So, das, was wir hier lesen, ist ein überaus vielsagender Satz für die Gemeinde des Herrn Jesu, wenn wir richtig darüber nachdenken, was hier steht. Das Erste, was uns bedeutend werden muss, ist, dass nicht gesagt wird, dass er Krieg führt gegen die Gemeinde. Interessant. Und die Tatsache ist, dass seit Kapitel 3, Vers 22, der Begriff Gemeinde bis Vers 21, Kapitel 22, das ist der letzte Vers, nur noch einmal gebraucht wird, und zwar in dem Gruß an die Gemeinden und sonst nicht. Vorher in Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 22, wird der Begriff, das Wort Gemeinde 19 Mal verwendet und dann nicht mehr für die nächsten Kapitel bis zu dem abschließenden Gruß. Das ist ein Hinweis, ihr Lieben. Für uns als Menschen, die die Bibel lesen und studieren, dass in der Zeit der Trübsal die Gemeinde des Herrn Jesu nicht auf Erden sein wird. Die Frage bleibt aber, wer sind die Heiligen in unserem Vers? Nun, wir wissen, dass der Begriff Heilige sich nicht ausschließlich auf die neutestamentlichen Gläubigen des Gemeindezeitalters beschränkt. Wissen wir das? Ja. Die alttestamentlichen Gläubigen werden wie genannt? Heilige. Hier ist ein Beweis. Psalm 30, Vers 4. Singet dem Herrn, ihr seine Heiligen. Das Wort, was gebraucht wird, ist Chasid. 32 Mal wird es gebraucht. Und wir kennen vielleicht die Chasidim, die in New York leben oder auch in Israel. Das sind die Leute, die mit einem Reifen auf dem Kopf rumlaufen, ja, mit diesen großen Feldmützen. Und das sind eigentlich die, die nennen sich Chasid oder Chasidim, die Heiligen. Das sind die ultraorthodoxen Juden. Wenn also von den Heiligen gesprochen wird, an dieser Stelle, hier in unserem Text, muss nicht die Gemeinde gemeint sein. Mehr als das. Mehr als das. Ich möchte uns auf die Worte des Herrn Jesu aufmerksam machen, die er seinerzeit gesprochen hat im Zusammenhang der Gemeinde, Matthäus 16, Vers 18. Wir kennen alle diesen Vers sehr gut. Jesus sagt Folgendes. Ich baue meine Gemeinde. Oder ich will meine Gemeinde bauen. So Jesus tut es. Und dann wird gesagt, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht was? Überwältigen. Hier in unserem Text lesen wir aber davon, dass der Antichrist genau das tun wird. Dass er die Heiligen überwindet. Das ist interessant. So, wir schlussfolgern daraus, wissend, dass die Bibel sich eigentlich nicht widersprechen kann, dass die Heiligen in unserem Text nicht die Gemeinde sein kann. Die Gemeinde des Herrn Jesu ist zu diesem Zeitpunkt schon entrückt und im Himmel. Das, was wir hier haben, sind Menschen, die durch den Dienst der zwei Zeugen und der 144.000 jüdischer Evangelisten in der Trübsalzeit zum Glauben kommen. Und sie werden eben auch Heilige genannt. So, wir haben diese drei Gruppen eigentlich in der Heiligen Schrift, die als Heilige bezeichnet werden. Die alttestamentlichen Heiligen, die Heiligen des Gemeindezeitalters und die Heiligen der Trübsalzeit. So, wir sehen also, es ist tatsächlich so, dass Studierende die Anhaltspunkte, die uns in Bezug zu dem Antichristen in der Schrift gegeben werden, wir noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Entrückung der Gemeinde von der Heiligen Schrift gelehrt wird. Wir haben also nicht nur das Wort Entrückung, das insgesamt 14 Mal gebraucht wird im Neuen Testament, wir haben ganz klare Hinweise darauf, wann die Entrückung stattfinden wird. Und der Heiligen Schrift nach ist die Entrückung der Gemeinde das nächste große Ereignis in dem Plan Gottes für die Menschheit. So wie ich die Bibel verstehe, muss prophetisch gesehen sich nichts mehr ereignen. Manche sagen, oh ja, da muss Damaskus noch zerstört werden. Ich denke nicht. So, die Szene ist eigentlich gesetzt für die Entrückung der Gemeinde und für das Kommen des Antichristen. So, die Frage ist nicht, ob die Entrückung stattfindet, sondern wann es geschieht. Und wisst ihr, ich denke, das ist nicht die wirkliche Frage. Die wirkliche Frage ist diese, sind wir bereit, unserem Herrn Jesus Christus zu begegnen? Sind wir bereit? So, wenn ihr euer Leben nicht komplett Jesus übereignet habt und ihr immer noch denkt, ich möchte für mich selbst leben, ich möchte das noch erleben, ich möchte das noch kaufen oder ich möchte dahin noch fahren. Übereignet euer Leben Jesus Christus ganz und fragt ihn, was seine Absicht ist für euer Leben. Wenn da noch Dinge sind, die bereinigt werden müssen, ihr Lieben, zögert nicht. Tut es heute. Wenn ihr jemanden um Vergebung fragen müsst, tut es heute. Und wenn hier jemand sitzt, der sein Leben noch nie Jesus Christus anvertraut hat, ich hoffe, dass ihr das habt, aber ich weiß es nicht, ihr wisst es. Wenn wir es noch nie getan haben, dann seid ihr nicht bereit, Jesus als dem Herrn aller Herren und König aller Könige zu begegnen. Übereignet euer Leben völlig Jesus Christus im Buße und Glauben. Die Heilige Schrift ruft uns zu, Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, wenn der Heilige Geist heute in euer Herz geredet hat, zögert nicht, auf seine Stimme zu reagieren und Buße zu tun. Jesus Christus, ihr Lieben, er steht vor der Tür. Er steht vor der Tür. Er kommt für uns als seine Gemeinde. Und wir wollen das auf gar keinen Fall verpassen, ihr Lieben. Wir wollen auf gar keinen Fall auf dieser Erde bleiben, wenn der Herr Jesus Christus seine Gemeinde abholt. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen.